Sitz, Platz, aus. Der SWR 1 Hunderatgeber mit Annette Loris.
Es gibt Bullis, die können sich nicht hinlegen. Sobald die ihr Körpergewicht auf ihrem Brustkorb haben, ersticken die.
Also die zu engen Nasenlöcher, dann eventuell eben die zugschwollenen und aneinanderstoßenden Nasenmuscheln, das Gaumensegel, die Mandeln, die Kehlkopftäschchen und so weiter, dass man eben alle Engstellen versucht, so weit wie möglich zu reduzieren, damit der Hund dann von mir aus von einer Atemeinschränkung von 90% auf eine Atemeinschränkung von 50% runterkommt.
Die Zucht von Cavalier King Charles Spanien ist beispielsweise die Woche in Norwegen, glaube ich, verboten worden, weil du da quasi keine Gesunden mehr findest. Die haben eine extrem brutale Erkrankung, die Syringomyelie. Das bedeutet, die wurden so sehr auf Kindchenschema gezüchtet, die haben einen gewölbten Hinterschädel wie ein Säugling. Und das wiederum bedeutet, dass das Kleinhirn da nicht mehr reinpasst. Das drückt es raus in den Rückenmarkskanal.
Im Vergleich zum normal atmenden Hund ist es immer noch erbärmlich letztendlich.
Riesengroße Kulleraugen, ein kugelrundes Köpfchen mit ganz kurzer Schnauze. Findet man alles. Beim Mops oder bei der französischen Bulldogge. Auf den ersten Blick vielleicht wahnsinnig süß, denken sich viele. Und deshalb sind diese Rassen auch so beliebt geworden. Auf den zweiten Blick wird schnell klar, diese Züchtungen haben teilweise heftige gesundheitliche Probleme. Deshalb werden diese Rassen auch immer wieder herangezogen, wenn es um das Thema Qualzuchten geht. Aber was ist eigentlich eine Qualzucht? Welche Rassen betrifft das? Was bedeutet das für den Hund? Und was sagt der Gesetzgeber dazu? Darüber spreche ich unter anderem mit der Marbacher Tierärztin und Autorin Sophie Strottbeck. Nicht nur, weil bei ihr im letzten Jahr eine wirklich winzige Chihuahua-Hündin namens Sprotte aus dem Tierschutz gelandet ist, von der Sophie selbst sagt, dass es solche Mini-Hunde eigentlich nicht geben dürfte, sondern auch, weil ich von ihr wissen will, ob es überhaupt noch Hunderassen gibt, die gesund sind. Und dann schießt sie los.
Wenn ich mir Brachycephale, also kurznasige Hunde, anschaue, Mops, Bulli und Co., auch da gibt es sicherlich einzelne Ausnahmen. Aber dann sind das Hunde, die dürfte es nicht geben, weil die zum Teil ihr Leben lang Atemnot haben. Es gibt Bullis, die können sich nicht hinlegen. Sobald die ihr Körpergewicht auf ihrem Brustkorb haben, ersticken die. Das sind Hunde, die können ihr Leben lang nie liegen. Die schlafen im Sitzen ein, fallen um, kriegen Panik, reißen die Augen auf und das Maul. Und ja, wir kennen inzwischen, glaube ich, alle die Geschichten von Hunden, die aus der Narkose aufwachen. Jeder Hund möchte seinen Tubus, den Schlauch im Hals, loswerden. Und es sind Hunde, die schauen dann an, weil sie sagen, ich kann plötzlich atmen. Mein Leben ist plötzlich erträglich. Und das sind Hunde, da gehört die Zucht sofort verboten. Oder auch bei irgendwelchen Rassen, die multiple Probleme haben, wo es vielleicht auch Einzelne gibt, die nicht betroffen sind. Aber wo du ganz klar sagen kannst, die Rasse ist so kaputt, die wird man nicht mehr gesund bekommen. Die Zucht von Cavalier King Charles Spanien ist beispielsweise die Woche in Norwegen, glaube ich, verboten worden, weil du da quasi keine Gesunden mehr findest. Die haben eine extrem brutale Erkrankung, die Syringomyelie. Das bedeutet, die wurden so sehr auf Kindchenschema gezüchtet, die haben einen gewölbten Hinterschädel wie ein Säugling. Und das wiederum bedeutet, dass das Kleinhirn da nicht mehr reinpasst.
Bitte?
Das heißt, beim Wolf läuft ja so der Schädel in den Hals, kann man sagen, so ein bisschen aus. Und bei denen passt das Kleinhirn nicht mehr in die knöcherne Schädelhöhle. Das drückt es raus in den Rückenmarkskanal. Und die kriegen massive neurologische Probleme. Und das kommt immer mal wieder bei kleinen Hunden vor. Aber eben beim Cavalier King Charles Spaniel extrem häufig. Und die das nicht haben, haben massive Herzprobleme.
Das ist eins der ganz großen Themen.
Genau,
auch,
ne? Und das sind Rassen, wo ich sagen würde, die kriegt man nicht mehr gesund, die kann man aussterben lassen. Also wofür brauchen wir Rassen, die ein Leben im Leid leben? Dann gibt es sicherlich Rassen, bei denen man noch was rausreißen könnte. Ich meine, wenn ich meinen Chihuahuas hier anschaue, sage ich ganz klar, so reflektiert bin ich, es dürfte solche Hunde eigentlich nicht geben. Aber es sind, du siehst sie auch, es sind keine Hunde, die ein Leben in Leiden führen. Also zumal die hier ja irgendwie alles in ihrer Größe vorfinden, bis auf mich mit 1,90.
Aber ich glaube, sie haben sich dran gewöhnt.
Ja. Und okay. Da gibt es sicherlich auch noch genug gesunde Exemplare, wo man sagen kann, okay, die Rasse könnte man wieder hinkriegen. Ich fände Chihuahuas großartig, wenn die 4-5 Kilo Minimum hätten. Wäre das meine Traumrasse, fürchte ich inzwischen, neben den Beagles. Also das würde ich schon mal ein bisschen differenzieren. Da würde ich sagen, das sind Hunde, die haben aufgrund ihrer Körpergröße gewisse Risiken. Also sowas, dass ein Auge rausfällt, passiert bei denen schneller. Aber das bedeutet nicht, dass sie ein Leben unter Qualen führen. Und was man, glaube ich, auch noch differenzieren muss, sind sogenannte Rassedispositionen. Fast jede Rasse hat besondere Risiken für Erkrankungen, die halt häufiger auftreten als bei anderen Rassen. Und da ist auch wieder die Frage, inwieweit ist es schon in der Population, kriege ich die wieder gesund oder nicht? Das heißt, mit so Dispositionen kann ich umgehen. Also oft weiß man den Erbgang, man kann ich sagen, zum Beispiel mit, ist nicht das passende Beispiel, aber die Hüfte von Schäferhunden, Hüftgelenksdysplasie, die HD, da kann man einfach dann Untersuchungen machen und sagen, wenn die Hüfte schlecht ist, dann ist das zuchtausschließend. Und es wäre wünschenswert, dass man das bei vielen Krankheiten macht. Das Problem ist, dass es in der Zucht, glaube ich, oft nicht nur um sehr viel Kohle geht, sondern dass es noch fataler um sehr viel Prestige. Und das führt dann sehr schnell dazu, dass man unehrlich umgeht mit den Problemen dieser Rasse und dass da eben dann auch nicht mehr seriös gezüchtet wird. Und meines Erachtens nach darf es nicht sein, dass man sagt, das ist der perfekte Hund, der passt optimalen Rassestandard und der hat den gewünschten braunen Fleck genau 3 mm über dem rechten Auge, aber er hat halt Epilepsie. Aber ist ja nicht so schlimm. Also wir setzen völlig falsche Prioritäten. Wir setzen die Priorität nach Standard, nach dem Aussehen des Hundes und wir vergessen irgendwie darüber wichtige Dinge wie Wesen und Gesundheit. Und ich glaube, es ist schwer, eine Liste aufzustellen. Also würde ich gefragt werden, was sind denn gesunde Hunde, würde mir spontan ehrlich gesagt gar keine einzige Rasse einfallen, weil Dispositionen für bestimmte Erkrankungen, die dann also bei dieser Rasse häufiger auftreten als bei anderen, findet man inzwischen fast überall. Thema Epilepsie wäre wahrscheinlich vor 10, 20 Jahren züchterisch noch gut beeinflussbar gewesen. Das ist eine der brutalsten Erkrankungen, die es gibt. Auch oder fast vor allem für den Menschen, der so hilflos daneben steht, bei jedem Anfall nicht weiß, ob sein Hund wirklich wieder wach wird, da rauskommt oder ob schon so viele Nervenzellen untergegangen sind, dass man ihn nicht weiterleben lassen kann. Also es macht mit Menschen ganz, ganz viel. Und er wird immer noch nicht seriös mit umgegangen.
Welche Rassen sind da betroffen?
Oh, ganz viel. Also inzwischen würde ich sagen, fast alle Rassen und Linien. Also selbst der Beagle hat inzwischen, die waren immer relativ gesunde Rassen, noch eine ganz eigene Epilepsieform mit Lafora, Border Collie massiv betroffen, Collies überhaupt. Und dann kenne ich Züchter, die haben in Würfen wirklich Hunde, und zwar nicht nur einen, sondern mehrere Hunde, die keine 3 Jahre alt werden, weil die an Epilepsie sterben beispielsweise. Und dann sagen die Züchter, nee, wir haben Zeckenmittel gegeben und daran liegt das. Und deswegen können wir schön weiter züchten. Das heißt, oft werden dann vermeintliche Ausreden gesucht. Man sagt, nee, das lag an dem Medikament. Der Hund hat kein Problem. Und diese Züchterin, von der ich gerade rede, die züchtet fleißig weiter, weil sie einfach abstreitet, dass das in ihren Linien drin ist, was aber definitiv der Fall ist, also so viele Hunde wieder betroffen sind. Aber da werden Ausreden gesucht. Und das macht mich so wütend, weil der Hund geht vor die Hunde. Wenn wir so weitermachen, wird es bald keine gesunden Hunde mehr geben.
Eigentlich ein Plädoyer für Mischlinge.
Jein. Ja, ist ja auch immer nur so gesund wie seine Elterntiere. Ja, also so, zum Teil sind die, vor allem in der ersten Generation, der sogenannte Heterosis-Effekt, dass die noch gesünder sind. Aber im Prinzip, wenn ich mit 2 kranken Rassehunden einen Mischling züchte, dann wird der auch nicht gesund sein.
Überraschung.
Und ich würde immer sagen, man ist schon gut dran, wenn man sich von Übertypisierungen fernhält. Also der Hund sollte weder zu groß sein noch zu klein. Der sollte nicht eine extrem kurze Nase haben. Der sollte keine extrem großen oder auch extrem kleinen Augen haben. Also alles, was irgendwo in der Mitte ist, glaube ich, da kann man pauschal erstmal sagen, bringt ihr das Potenzial mit, gesund zu sein. Also alles, was irgendwie extrem gezüchtet ist, Finger weg.
Dem Schäferhund haben wir irgendwann
ein Fließheck
angezüchtet, dem Mops im Laufe der letzten Jahrzehnte die Nase weggezüchtet. Wir haben bei den Labradoren die Hüftdysplasie, die Ellbogendysplasie zum riesigen Problem werden
wir
lassen.
Wir haben die Epilepsie bei vielen. Wir haben einfach unglaublich
viel. Also wir haben schon sehr, sehr grobflächig vergeigt.
Ja, das kann man, glaube ich, wirklich so sagen. Also es ist erstaunlich. Ich meine, es gibt Hunde seit Jahrtausenden. Und wir haben es geschafft, in den letzten 100 Jahren den Hund irgendwie zum Krüppel zu machen.
Was mich auch geschockt hat, unser Lieblingshaus- und Hoftierarzt Ralf Rückert hat vor geraumer Zeit eine Liste mit Inzuchtkoeffizienten.
Genau.
Der ist exorbitant bei allen Rassen.
Das ist Wahnsinn. Und das ist nur begründet, ich meine, es gibt in den meisten Rassen immer noch genug einzelne Hunde. Also die Population ist groß genug. Aber man stürzt sich auf diesen einen Rüden, der vermeintlich perfekt ist. Und dann verteilt der seine Gene über die Welt. Und sowas, so passiert sowas. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, gab in den 80er, 90er Jahren die sogenannte Cocker- und Retriever-Wut.
Ja.
Das war eine neurologische Störung, ursprünglich beim Cocker-Spaniel aufgetreten, dann schnell auch bei den Retrievern, weil die eingekreuzt wurden.
Das muss man kurz erklären, das ist wie so ein Amoklaufen. Also, dass Welpenspinnen hoch 10, dass die ursprünglich aus dem Nichts heraus komplett ausrasten, wild um sich beißen, nicht mehr ansprechbar sind.
Es war tatsächlich, und es ist dann von den Retrievern in die gesamte Hundepopulation, also es ist überall mal aufgetreten, das haben wir fast bekämpft, also ich habe schon lange nichts mehr davon gehört, aber am Ende war es ein einziger Cocker Spaniel Rüde, der das in die Hundewelt gebracht hat.
Die Gene dieses einen Hundes haben dafür gesorgt,
hat man rückverfolgen können, und das war ein sogenannter Popular Sire Rüde, also dieser Champion Rüde, der dann sofort, und das ist mit künstlicher Besamung jetzt noch einfacher, seine Gene über die Welt verteilt hat, bevor man mitbekommen hat, was der in seinem genetischen Gepäck hat. Da sieht man, glaube ich, mal, was für eine Verantwortung das auch ist, weil ein so Hund reicht aus und wir haben ein riesengroßes Problem in der Hundepopulation. Ich werde ganz oft gefragt, was für Rassen ich empfehlen kann, und natürlich gibt es viele Rassen, die gesünder sind als andere, aber am Ende ist es ja überall schon ein Problem. Also mir fällt keine Rasse ein, wo ich spontan sofort sagen würde, nimm den, die sind super.
Die Tierärztin und Autorin Sophie Strottbeck über die zum Teil desaströsen Folgen in der Zucht vieler Hunderassen. Da muss sicher einiges passieren, damit es den Hunden mit uns wieder besser geht. In den Niederlanden zum Beispiel gibt es seit diesem Jahr eine Nasenampel. Bedeutet, dass es verboten ist, Hunde zu züchten, deren Schnauze kürzer als ein Drittel des Schädels ist. Und wie ist das bei uns? Frage an Finn Hohenschwert aus der SWR-Rechtsredaktion. Wie ist momentan unsere Rechtslage zum Thema Qualzucht bei Hunden?
Qualzucht ist in Deutschland verboten. Im Zentrum steht hier § 11b des Tierschutzgesetzes. Dieses Gesetz verbietet die Qualzucht von allen Wirbeltieren, das heißt sowohl von Nutztieren als auch von Haustieren. Aus Tierschützersicht hört sich das erstmal ganz gut an. Bei näherer Betrachtung zeigt sich aber, dass dieses Gesetz ziemlich schwammig formuliert und damit nicht wirklich praxistauglich ist. Denn wann überhaupt ein Fall von Qualzucht vorliegen soll, geht aus dem Gesetz nicht eindeutig hervor. So heißt es zum Beispiel, dass Körperteile für den artgemäßen Gebrauch fehlen und hierdurch Schmerzen beim Tier auftreten müssen. Was genau aber artgemäßer Gebrauch sein soll, bleibt völlig offen. In der Praxis führen diese und auch andere Unklarheiten im Gesetz eben dazu, dass in jedem Einzelfall umständlich ermittelt werden muss, ob das jeweilige Tier Merkmale einer Qualzucht aufweist oder eben nicht. Abgesehen von § 11b des Tierschutzgesetzes, der ja wie gesagt für alle Wirbeltiere gilt, gibt es speziell für Hunde auch noch die sogenannte Tierschutzhundeverordnung. Diese Vorschrift verbietet seit dem 1. Januar 2022 zusätzlich auch noch die Ausstellung von Hunden mit Qualzuchtmerkmalen. Damit sind Veranstaltungen gemeint, bei denen eine Beurteilung, Prüfung oder ein Vergleich von Hunden stattfindet. Also zum Beispiel Zuchtleistungsprüfung oder Hundesportveranstaltung. Im Hinblick auf die Frage, ob aber überhaupt ein Fall von Qualzucht vorliegt, ist diese Vorschrift mit dem Wortlaut von § 11b des Tierschutzgesetzes identisch. Sie ist also leider auch so schwammig formuliert, dass die Verbote in der Praxis nicht konsequent durchgesetzt werden.
Klingt alles wenig konkret. Also tut sich da noch was? Viele Tierschützer fordern ja schon seit Jahren zum Beispiel einen Katalog von Hunderassen oder Zuchtmerkmalen, die als Qualzuchten gelten und verboten werden sollten.
Ja, eine solche Ergänzung wäre für die Praxis sicherlich von Vorteil. Denn durch einen solchen Katalog ließe sich verhindern, dass Tierärzte jedes Tier einzeln untersuchen und entscheiden müssen, ob Qualzuchtmerkmale vorliegen oder nicht. Landwirtschaftsminister Cem Özdemir, der ja für den Tierschutz in Deutschland zuständig ist, hat bereits angekündigt, dass er das Tierschutzgesetz auch in Bezug auf das Thema Qualzucht noch einmal verschärfen will. Ein konkreter Gesetzesentwurf liegt hierzu aber noch nicht vor.
Dann bleibt nur zu hoffen, dass sich da in absehbarer Zeit was tut. Denn unsere Hunde leiden. Sie landen, wenn man ihnen überhaupt noch helfen kann, in den Tierarztpraxen. Wie in der von Ralf Rückert in Ulm. Er erklärt, wie so eine Operation bei einem brachycephalen, also einem kurzköpfigen Hund mit schweren Atemproblemen aussieht.
Es gibt halt dann die Brachycephalen-Chirurgie, Erfinder dieses Zweigs, dieses fast schon pervers anmutenden Zweigs der Tiermedizin, ist der Professor Oechtering in Leipzig, der da absolute Pionierarbeit geleistet hat. Und dass wir uns jetzt richtig verstehen, der macht es ungern, aber er macht es halt gut. Er hat es erkannt als Problem, er hat es erkannt, dass man dem individuellen Tier helfen muss und hat sich dann darauf spezialisiert, da dafür Techniken zu entwickeln. Aber er sagt die ganze Zeit, wir haben die Schnauze voll, der Reparaturtrupp der vereinsorganisierten Hundezucht zu sein. Man merkt es ihm in jeder Phase an, wenn man mit dem spricht, dass er es ihn ankotzt ohne Ende. Nichtsdestotrotz, er kann es halt mit seinem Team so maximal gut, dass die Leute aus den USA, aus Japan und so weiter nach Leipzig geflogen kommen, um ihre Hunde da operieren zu lassen. Und diese Chirurgie, also sogenannte Multilevel-Chirurgie, ist eine Bezeichnung dafür, wo man halt dann die verschiedenen Engstellen, die bei so einem brachycephalen Hund auftreten, chirurgisch zu beheben versucht. Also die zu engen Nasenlöcher, dann eventuell eben die zugeschwollenen und aneinanderstoßenden Nasenmuscheln, das Gaumensegel, die Mandeln, die Kehlkopftäschchen und so weiter, dass man eben alle Engstellen versucht, so weit wie möglich zu reduzieren, damit der Hund dann von mir aus von einer Atemeinschränkung von 90% auf eine Atemeinschränkung von 50% runterkommt. Das hört sich immer noch nicht so prickelnd an, ist es auch nicht. Für den Hund ist es das Himmelreich, weil das für den eine unglaubliche Erleichterung darstellt. Und das wird auch wirklich beschrieben von den Leuten. Also wenn ein Brachycephaler operiert worden ist, und dann geht es dem nachher um Welten besser. Die erzählen dann oft, dass die das erste Mal beobachten, dass der Hund minutenlang irgendwo schnüffelt, weil vorher konnte er gar nicht vernünftig durch die Nase schnüffeln. Das ging gar nicht. Wenn der bloß 5% Luft da durch die Nasenlöcher kriegt, dann kann der irgendwo damit nicht viel anfangen, geruchlich. Und dann plötzlich öffnet sich für den eine Welt.
Der Wahnsinn ist ja einer seiner wichtigsten Sinne letztendlich.
Ja, genau. Die Hundewelt öffnet sich für ihn dann endlich. Dann kann er das Sinnesorgan, was sein primäres Sinnesorgan ist, aber endlich mal nutzen. Und auch die Spielfreude und Lebensfreude nimmt dann erkennbar zu. Aber man muss sich schon klar sein, es muss ja nur jeder den Kopf von einer französischen Bulldogge oder von einem Mops einmal im Profil anschauen. Die Anatomie, die die Natur oder der liebe Gott oder wie man es nach Überzeugung nennen will, erfunden hat für das Nasentierhund, kann in diesen Kopf nicht reinpassen. Und da kann ich dann rumoperieren, solange ich will. Es geht nicht. Es kann nicht so sein, wie es dann sein soll. Die Hunde sind auch operiert nicht in der Lage, einen ordentlichen Temperaturausgleich durchzuführen. Die sind nach wie vor im Sommer absolut hitzschlaggefährdet. Es ändert auch nichts daran, dass diese Zunge eigentlich fast genauso lang vererbt wird wie bei einem normalköpfigen Hund und sich in diese kurze Schnauze neirollt, sozusagen nach hinten. Der Zungengrund hinten, der Zungenhügel, ist einfach viel höher und fleischiger und drückt natürlich auch wieder ständig von unten in die drüber durchziehenden Atemwege rein. Das lässt sich zum Beispiel nicht korrigieren. An der Zunge kann ich nichts rumoperieren. Es bleiben da schon noch massive Atemeinschränkungen übrig. Im Vergleich zum normal atmenden Hund ist es immer noch erbärmlich letztendlich.
Und deshalb ist es so wichtig, wirklich gut zu überlegen, welcher Hund einzieht und ob es wirklich eine Rasse sein muss, bei der die gesunden Hunde nur noch die Ausnahme und leider nicht mehr die Regel sind.
Sitz, Platz, aus. Der SWR 1 Hunderatgeber. Ihr habt Fragen rund um den Hund? Dann schreibt uns auf swr1.de oder über unsere App.